your engine. Daily Dakar, das tägliche Update von der härtesten Rallye der Welt, wird präsentiert von PS Laser.
Los. So, guten Morgen von der ersten richtigen Etappe. Wir haben uns alle eingereiht, sind heute noch mal ein bisschen dicker eingepackt als gestern. Es sind ungefähr 4 Grad, aber die Sonne geht schon auf, beziehungsweise es wird hell. Konrad ist noch dunkel gestartet, deswegen gehe ich davon aus, dass es von den Temperaturen her in Ordnung sein wird. Ungefähr 80 Kilometer Verbindung und dann 412 Kilometer Etappe, also meld mich nachher. Ich glaube, es wird ein toller Tag.
Justin Gerlach, der Motorrad-Privatfahrer aus Berlin, hat euch das Menü des Tages mit auf den Weg gegeben, hat euch erklärt, worauf es ankommt auf den 412 Kilometern auf der ersten langen Etappe der Rallye Dakar. Eine lange Schleife, die sich südlich um Bichat herum entspinnt. Aber es gibt eine ganze Menge Handlungsstränge, die wir alle beleuchten müssen in dieser Ausgabe von Daily Dakar, dem Pitcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Also nichts wie rein in die Wüste mit Justin Gerlach und allen anderen Mitstreitern. Unser erster digitaler Weg führt natürlich wieder direkt hinein ins Biwak der Dacia Sandrider, zu unserer bewährten Live-Schalte, zu einem jener Teams, die bei den Autos zu den absoluten Mitfavoriten zu zählen sind. Christina Gutierrez, eine von drei Dacia-Fahrerinnen in der Wüste in diesem Jahr, neben Nasser Al-Attiyah und Sebastian Loeb, erklärt uns bei unserer ersten Live-Schalte ins Dacia Biwak ihre Strategie für den heutigen Tag.
We need to go little by little. We know that we need a lot of things to learn from now to the finish of the Dakar, and for sure we will learn a lot from everything. So at the moment we are learning for example, and then we want to do it as much as competitive as we can.
Sie wüsste, dass sie noch jede Menge zu lernen hätte bei der Rallye Dakar und befände sich mitten in diesem Lernprozess. Darum wolle sie auch mit der nötigen Zurückhaltung die nächsten Tage in Angriff nehmen. So viel lernen, wie es irgendwie geht, und dann sich von Tag zu Tag steigern und gucken, was am Ende dabei rauskommt. Das allerdings ist längst noch nicht alles, was die Überlegungen des heutigen Tages geprägt hat. Bereits im Vorfeld gibt es viele, viele Überlegungen über die Strategie, nicht nur wegen der heutigen 412 Kilometer rund um Bichat, sondern vor allen Dingen im Hinblick auf den dann folgenden Tag, oder besser gesagt auf die dann folgenden zwei Tage. Denn dort gibt es zum ersten Mal eine sogenannte 48-Stunden-Chrono, also einen Mega-Monster-Marathon. In der Nacht von Sonntag auf Montag muss man draußen in der Wüste übernachten. Die Mechaniker dürfen nicht einschreiten. Man arbeitet nur mit dem, was an Bord mitgeführt werden kann und was die eigenen Hände verrichten können. Und es gibt nicht mal den Weg zurück ins Biwak. Jeglicher Kontakt ist strengstens untersagt. Die Fahrer und Beifahrer sind komplett auf sich alleine gestellt. Und bei diesem Mega-Monster-Marathon, wo die Motorräder nicht vorwegfahren, da möchte auch keiner die Etappe eröffnen, um dann in eine Falle zu laufen, dass er in den jungfräulichen Wüstensand die Spuren zieht, an denen sich alle anderen orientieren können. Darum ist das Ganze heute ein ziemliches taktisches Geplänkel geworden, bereits geprägt von den Überlegungen rund um die Startaufstellung für die heutige erste Etappe der Rallye. Und da gibt es bereits die erste mathematische Höchstleistung zu erklimmen. Als Bemessungsgrundlage nämlich werden 110% der Bestzeit vom Vortage, vom Prolog also herangezogen. Also jener Zeit, die Henk Latechan und Brad Cummings in ihrem Toyota Hilux dort auf dem Weg zum Prologerfolg erzielt haben. Wer innerhalb dieser 110% bleibt, der wird zunächst einmal als Erster auf die Bahn geschickt, als Langsamster in diesem 110%-Fenster. Das ist der Erste. Innerhalb der 110% wird die Startreihenfolge im Vergleich zum Prologergebnis auf den Kopf gestellt, gekehrt. Der langsamste innerhalb des 110% Fensters startet also als erster. Und als kleine Besonderheit, als ob das nicht schon kompliziert genug wäre, dürfen die Top 10 von gestern ihre Startposition denn auch noch frei wählen innerhalb dieser Gruppe. Keiner möchte siegen, das ist die Voraussetzung, mit der sie alle angetreten sind. Denn keiner möchte den 48-Stunden-Monster-Megathon morgen eröffnen. Und weil es keinerlei Funkverbindung während der Fahrt in die Autos hineingibt vom Biwak, da müssen Fahrer und Beifahrer selbst kalkulieren und selbst überlegen, wie viel Risiko sie in Kauf nehmen möchten, um ein bisschen Zeit zu verbummeln und sich für den morgigen Vormittag eine bessere Startposition zu erschleichen. Genau diese Überlegungen gibt es auch im Lager von Henk Latechan und seinem Beifahrer Brad Cummings, die sich für den 11. Startplatz entschieden haben für heute.
We're here at the start of the stage. We chose to start 11th, and we the first of the Toyota Gazoo Racing cars on the road. And yeah, it's 412 k's today. It's going to be a tough day. It's from Bisha to Bisha, and we hopefully going to control our pace pretty well because tomorrow it's leading into the chrono stage. So we don't want to be opening the stage tomorrow, and we.
Bei den Privatfahrern spielen solche taktischen Überlegungen natürlich nur eine untergeordnete Rolle, denn beispielsweise Daniel Schröder kämpft nicht um den Gesamtsieg, kämpft nicht um eine vordere Platzierung, sondern einzig und allein darum, die Rallye so gut es irgendwie geht zu beenden. Das heißt, der von gestern mitgebrachte 14. Platz, der könnte heute zwar ins Wackeln geraten, ist aber dennoch kein Grund, sich taktischen Überlegungen hinzugeben oder gar in ein Bummeltempo in der Wüste zu verfallen. Dementsprechend anders die Überlegungen im Lager von Daniel Schröder, wo dessen Teammanagerin und Lebensgefährtin Lisa Buja wieder als Fremdenführerin in dem heutigen Morgen bereitsteht.
Guten Morgen! So, der Daniel bereitet sein Powergetränk für den Tag vor. Heute wird es lang, 413 Kilometer, Special Stage, also muss man gut vorbereitet sein. Und es gibt eine Lunchbox für die Jungs, die zeige ich euch gleich. Die dürfen die mitnehmen, ich weiß nicht, ab wie viel Kilometern das immer am Tag ist, aber die langen Stages, da darf man so eine Lunchbox mitnehmen, dann isst man zwischendurch mal was. Die Mechaniker machen noch die letzten Sachen am Auto. Ja, und dann geht's los in so 20 Minuten.
Und so nimmt der Tag dann einen ganz und gar unerwarteten Verlauf. Bei den Zwischenzeiten sind noch die Favoriten ganz vorne mit drin. Mal Nasser Al-Attiyah, mal Nani Roma in jenem Ford Raptor, dessen Fahrwerk dieses felsige Geläuf ganz besonders liegen dürfte. Mal auch Saoud Warriaba, der erst 19-jährige Südafrikaner, der als eines der Top-Talente schlechthin gilt. Doch am Ende verfallen sie alle in ein Schneckentempo oder sogar in eine Art Parksuchverkehr in der Wüste. Nur diejenigen, die eine andere Strategie fahren, die werden nach vorne gespült. Zunächst sieht es so aus, als sei Guylain Chicherie derjenige, der die Etappe gewonnen hat. Chicherie hatte sich, weil von Startplatz 30 kommend, ohnehin vorgenommen, volle Lotte durchzufahren und dann zu gucken, dass er am morgigen ersten Tag des 48-Stunden-Monster-Megamarathons vielleicht nur 5 Minuten verlöre, nicht mehr. Diese Strategie scheint lange Zeit aufzugehen. Guylain Chicherie sieht hinten raus wie der sichere Sieger aus, muss allerdings auch einmal 5 Minuten anhalten, weil er beim Überholen der Vorderleute dermaßen viel riskiert hat, dass er mit der Heckpartie seines neuen Reihen-Sechszylinder-Ottomotor-Mini von X-Raid am Buschwerk hängen geblieben war. Deswegen hat sich ein Teil der Heckverkleidung gelöst, ist hinten runtergerumpelt auf den Auspuff und hat sich dort entzündet. Das kleine Feuerchen, das muss Guylain Chicherie zunächst einmal löschen. Er beziffert den Zeitverlust selbst auf 4 bis 5 Minuten, ist aber im Ziel zunächst trotzdem noch der Schnellste. Wenig später kommen Seth Quintero und Dennis Zenz rein, als Zweite in ihrem Toyota Hilux, oder besser gesagt als scheinbar Zweite. Denn die haben angehalten an einer Unfallstelle zwischendurch, wo die Spanierin Laia Sanz mit ihrem Century, also diesem urigen Gefährt aus südafrikanischer Machart, gestrandet ist, nach einem beinahe Überschlag. Seth Quintero und Dennis Zenz haben dort Erste Hilfe geleistet und diese Erste Hilfe wird dann begutachtet. Es wird geguckt seitens der Rallye-Leitung, wie viel Zeit sie stehend beim Hilfeleisten verbracht haben. Und das gibt's nachher als Zeitgutschrift wieder obendrauf. Und so gewinnen Seth Quintero und Dennis Zenz im Nachgang am grünen Tisch die heutige Etappe vor Guylain Chicherie und vor Saoud Warriaba.
Ereignisreicher Tag, nicht so einfach wie erwartet. War schon direkt knifflige Navigation, abwechslungsreiches Terrain. Viel Staub, wir haben glaube ich 300 Kilometer Staub geschluckt, sind da in einem Minuten Abstand hinterhergefahren. Dann hatten wir einen Unfall, haben wir angehalten für Laia Sanz, die hat sich leider überschlagen, den beiden geht es aber zum Glück gut. Den haben wir aus dem Auto rausgeholfen. Ja, und am Ende, jetzt nach Zeitgutschrift für das Anhalten, haben wir den Tag gewonnen. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Macht mich unglaublich glücklich für das gesamte Team von Toyota Gazoo Racing, für Overdrive Racing. Der erste Dakar Stage Win für uns. Super, kann nicht mehr sagen, aber nichtsdestotrotz, jetzt morgen 48 Stunden Stage. Wir haben 1000 Kilometer zum Eröffnen. Wir nehmen es nach wie vor Tag für Tag. Und werden uns nicht verrückt machen. Wir fahren unser Rennen hier zumindest die erste Woche. Wir lassen alles auf uns zukommen. Versuchen ein cleveres Rennen zu machen. Und ja, was uns morgen erwartet, mit Sicherheit rough ist, mit schwierigen Motorrädern, Autos sind geteilt. Das heißt, wir haben noch ziemlich viel zu öffnen. Und wir freuen uns drauf. Es ist eine große Herausforderung, es ist aber ein großes Privileg, bei der Dakar eine Stage in den großen Autos Gesamtwertung zu gewinnen. Es ist ein großes Privileg, die Spuren für Leute wie Loeb, Sainz und Alatia und wie die Jungs alle heißen, zu eröffnen.
Und so entwickelt sich dann ein Tag der zwei Handlungsstränge, der schnell sogar noch einen dritten Handlungsstrang dazu bekommt. Eine Live-Schalte zurück ins Lager der Dacia Sandrider führt zunächst einmal zu Nasser Alatia. Und der räumt offen ein, er hätte aus der Megamarathon-Etappe im vergangenen Jahr gelernt.
The stage is really difficult, not easy, but we take it very easy and without any mistake, except the Sentinel, the tablet is broken, not working. We try to manage between some car. Last 10 kilometer, we have a flat tires, we stop, but after we decide to stop for 15 minutes to have at least good road position for tomorrow. I know we lose 15 minutes, maybe we lose a lot of time from the who's behind us, but it's very important for tomorrow.
What will be the best position in your opinion to start tomorrow? After 10, around 5 and 10?
If I start 50, will be nice.
You pay very expensive last year, the opening.
Yes. Last year it was a big risk, but we learn. We don't need to learn this year. We need to be smart, and I'm really quite happy to manage today without any problem.
Dort sei er all in gegangen, hätte versucht, das Tempo von vorne zu diktieren während der Megamarathon-Etappe am ersten Tag und sei dann von einem Gegner. Anmerkung der Redaktion, es war Carlos Sainz, der eine andere Strategie an den Tag gelegt hat, sei also von einem Gegner übertölpelt worden. Das solle ihm nun nicht mehr passieren, deswegen sei der ideale Startplatz vielleicht sogar nur Startplatz 50 ungefähr. Und deswegen hätte er heute auch bewusst gebummelt, um Zeit liegen zu lassen. Dazu sei allerdings auch noch ein Reifenschaden gekommen, der ihn vorher schon etwas Zeit gekostet hätte, sodass er wirklich viel Zeit verloren hätte. Aber auch das sei ja durchaus gewollt im Hinblick auf die morgige Etappe. Und so wird dann Christina Gutierrez die Bestplatzierte aus dem Lager der Dacia Sandrider.
Yeah, I didn't expect the result. I know that everyone is going to stop, but not so many times because we stopped during the stage two times. We have issues with the brakes. We had problems with the dust, so many things to think in this result, but yeah, we are happy. It's good to finish in this position, and yes, tomorrow it will be difficult, but we are here also to learn and to understand how to compete in these conditions.
Thank you.
Bei unserer Live-Schalte ins Biwak von Dacia verrät sie allerdings, dass sie auch zweimal außerplanmäßig anhalten musste. Einmal wegen Schwierigkeiten mit der Sicht im dichten Staub und einmal wegen Problemen mit der Bremsanlage, die ein bisschen wieder abkühlen musste, nachdem sie überhitzt war. Trotzdem zeigt sie sich überrascht, dass die anderen Fahrer noch mehr gebummelt und noch öfter und länger stehen geblieben sei als sie selbst. Und deswegen sei der fünfte Startplatz für morgen nicht ganz so optimal. Aber so sei es nun drum, man müsse lernen. Und deswegen sei man ja auch hier, um weiter zu lernen. Mit Platz 5 zeigt sie sich selbst überrascht.
It was a boring day.
because we all have to play some strategy for tomorrow. We didn't want to win the stage for sure. We wanted to start to have a good road position in the long stage, the 48 hour that is coming tomorrow. So we took it easy. We even stopped a bit at the end of the stage to lose a bit more time. And I'm quite satisfied with the position. We lost 10 minutes, something like this, and we are quite far behind. We will be around 15 on the road, maybe. So the position is good.
Langweilig sei es gewesen, befindet Sebastian Loeb sogar. Er hätte eine Viertelstunde, etwa 10 Minuten bis eine Viertelstunde eingebüßt, ganz bewusst langsam gemacht, sogar noch kurz vor Schluss einmal angehalten, um sich eine ideale Ausgangslage für die morgige Mega-Marathon-Etappe zu erfahren. Dort startete er etwa von Platz 15, erwartet Sebastian Loeb im Ziel, und das sei eine gute Ausgangslage. Der Tag heute bot für alle etwas. Ein Terrain, das normalerweise gerade Yazid Al-Rajhi und Timo Gottschalk zugutekommen sollte. Denn der Fahrer ist einer der schnellsten überhaupt in der Wüste und Timo Gottschalk als Beifahrer einer der besten Navigatoren, die es gibt. Die ersten 150 Kilometer führen heute ausnahmslos durch Wadis, also ausgetrocknete Flussbetten und schnelle Sandpisten. Danach folgen 60 Kilometer mit schnellen Schotterabschnitten, bis die Route dann bei Kilometer 240 in die Berge abbiegt. Auf einer kurzen 13 Kilometer langen Neutralisation auf Asphalt folgen noch einmal rund 80 Kilometer schnelle, weite Pisten, ehe es dann durch Schluchten und kurze Geländedurchfahrten geht. Eigentlich ein Terrain, auf dem Yazid Al-Rajhi und Timo Gottschalk Zeit hätten gut machen sollen und können nach der etwas harzigen gestrigen Etappe. Am Ende sind sie aber nur 21. und es gibt ein knirschend vorgetragenes Fazit von Gottschalk.
Ja, ordentlicher erster Tag bei der Dakar. Ordentlich im Sinne von heftige Prüfung, viel Navigation, schwierig zu fahren, viel in den Wadis, viele, viele Abzweige. Wir hatten hier und da Probleme, angefangen mit einem Rückwärtsgang, der nicht funktioniert hat, über einen anderen Teilnehmer, der uns keinen Platz gemacht hat, der über 100 Kilometer vor uns hergefahren ist, langsam, und wir seinen Staub schlucken mussten. Dann, wie gesagt, kein Rückwärtsgang. Wir mussten in einer Ecke ein bisschen experimentieren, um da rauszukommen. Dann GPS ausgestiegen, dann gar nichts mehr, mussten auf andere GPS wechseln. Also es hat hier und da viel Zeit gekostet, aber am Ende sieht es nicht so schlecht aus. Und wie gesagt, wir sind am ersten Tag der Dakar. Es kann noch viel passieren, es wird noch viel passieren und wir geben natürlich noch lange nicht auf.
Auf Rang 4 läuft ein weiterer Privatfahrer ein, nämlich Martin Prokop aus Tschechien. Der fährt zwar auch einen Ford Raptor, genauso wie Carlos Sainz, wie Nani Roma und wie Matthias Ekström. Ekström war übrigens auch einer, der über lange Zeiten hinweg das Tempo an der Spitze mitgegangen ist, ehe er dann in eine Schleichfahrt verfallen ist. Martin Prokop dagegen hat sich ebenfalls aus den taktischen Geplänkeln weitgehend rausgehalten. Denn obwohl Prokop einen Ford Raptor fährt, ist es doch ein völlig anderes Gefährt als jenes, das die Werksmannschaft von M-Sport an den Start bringt. Quirin Müller, ein ehemaliger Akteur der deutschen Rallye-Meisterschaft, ist als Teammanager mit unterwegs in der Mannschaft von Martin Prokop. Und Quirin Müller erklärt nach Platz 4, was es mit dem urigen, monströsen Gefährt von einem der Überraschungsmänner des Tages, dem viertplatzierten Martin Prokop, auf sich habe.
Das Auto ist vollständig von uns selbst, von unserem Team entwickelt. Das ist kein großes Team. Wir sind 5 Leute, ein Ingenieur und ich. Und wir bauen dieses Auto selbst in Tschechien. Letztes Jahr konnten wir einen hervorragenden 5. Platz einfahren, was eigentlich schon das höchste der Gefühle war. Aber dennoch haben wir das Auto weiter verbessert, um möglichst unsere Platzierung noch zu verbessern. Was haben wir verbessert? Am auffälligsten auch von außen natürlich die Aerodynamik. Das Auto wurde viel kürzer. Das Heck wurde knapp 30 cm gestutzt. Der Airflow sollte somit besser sein. Laut Computerberechnungen ist der Drag somit viel geringer, was uns helfen sollte, schnell auf Höchstgeschwindigkeit zu kommen. Nächste große Verbesserung sind die Dämpfer, die wir zusammen mit BRR und Raiga weiterentwickelt haben. Auch hier konnte uns dank auch Raimund Baumschlager ein Schritt nach vorne gelingen. Und zum Schluss haben wir noch unsere eigenen Differentiale. Diese konnten wir leider erst dieses Jahr einsetzen. Wir wollten schon letztes Jahr. Aber als Privatteam ist es nicht so einfach, die ganzen Komponenten bauen zu lassen, entwickeln zu lassen, zu einem kostengünstigen Preis. Deswegen hat es uns 1,5 Jahre fast gedauert. Dieses Jahr sollten sie funktionieren. Wir haben sie getestet in Dubai, wir haben sie getestet in Marokko. Von daher sind wir eigentlich positiv gestimmt, was die Rallye angeht.
Solche Elektronikprobleme ziehen sich wie ein roter Faden durch den Tag, auch beim siebtplatzierten Carlos Sainz, der in der Staubfahne hinter dem Century von Mathieu Serradori die Geduld verliert. Serradori hört dessen Sentinel-Getröte nicht und Sainz rammt ihn einfach böse aus der Bahn. Sehr unschön von El Matador dort so brutal einzusteigen gegen Mathieu Serradori. Aber die Elektronik hat heute generell sehr viel gesponnen, so auch bei Genil de Villiers und Dirk von Zitzewitz. Die beiden werden letztlich auf der Etappe 19. und sind damit auch in der Gesamtwertung auf Rang 19 geführt heute Abend. Bei Kilometer 13 bereits ist vor Dirk von Zitzewitz das Haupt-GPS-System ausgefallen. Von Kilometer 20 bis 140 sowie am Ende der Prüfung gab der Motor zudem noch sehr zähe Motorleistung ab. Die Ursache zur Stunde noch nicht bekannt.
Wir haben relativ früh nach 13 Kilometern ein Tablet verloren, also natürlich nicht aus dem Auto verloren, sondern es hat dann nicht mehr funktioniert. Und parallel dazu hatte unser Auto Leistungsverlust, hat 20, 25% Leistung ungefähr verloren. Und damit kam man natürlich nicht so gut voran, mussten den einen oder anderen vorbeilassen. Das war sehr ärgerlich und es war extrem staubig heute. So ab Kilometer 130 hat sich die Leistung dann wieder eingestellt. Also wir wissen nicht warum und auch das GPS ging dann wieder, das Tablet, das zuerst ausgestiegen war, fing dann wieder an zu arbeiten. Also ganz komisch. Das Problem ist noch nicht wirklich gefunden und wir befürchten, das hängt irgendwie mit der Elektrik zusammen im Auto. Ich hoffe mal, dass wir morgen das Problem nicht haben werden. Naja, dadurch bedingt haben wir einiges an Zeit verloren und sind viel im Staub rumgefahren. Einmal mussten wir auch im Staubcasino nach dem Wegpunkt schauen. Da haben wir, weiß nicht, 2, 3 Minuten liegen gelassen. Das war ein bisschen ärgerlich. Und im Ganzen kann ich sagen, dass wir, also unser Auto läuft nicht so richtig rund. Das Fahrwerk ist zu hart, extrem die Dämpfer. Also ich weiß nicht, was die Jungs sich da zurechtgetestet haben. Ich dachte, mir fallen die Blompen raus. Und mein Hals ist auch ziemlich mitgenommen. Ich merke schon, dass ich lange nicht am Auto war. Ja, für morgen schauen wir mal, was passiert. 48 Stunden, Chrono. Das wird eine große Herausforderung für alle. Wir haben mit Startposition 19 suboptimalen Startplatz, aber immer noch besser als Nasser oder Löb oder so. Insofern, ja, ist noch ein langes Rennen.
Ganz anders dagegen die Bilanz von Daniel Schröder. Der liegt lange Zeit im Süden der Top 25, profitiert dann allerdings vom gewollten Stop-and-Go-Parksuchverkehr der Konkurrenz vor ihm. Und am Ende wird Daniel Schröder zum zweiten Mal in Folge 14. auf der Etappe. Und damit liegt der Tettinghausener auch auf Rang 14 in der Gesamtwertung.
Aber ja, überraschend für mich. Aber ich bin natürlich super happy damit und freue mich eigentlich auf die Etappe auf morgen. Ja, wir hatten heute doch schon recht viel Vegetation. Und ja, das ist ja manchmal so ein bisschen unübersichtlich. Zwischendurch haben wir auch mal ein bisschen Staub gehabt und so. Und ja, da haben wir dann leider so ein bisschen Bewuchs mal mitgenommen. Aber das sieht bei anderen Leuten, glaube ich, genauso aus.
We almost had a head-on collision with Yazid. But no one sentinel was working.
Why?
And then we found the right route. And then we sat behind Toby, and he had to end it, pulled away from us. No sentinel stuck.
Bei den Motorrädern beginnt der Morgen mit einer Hiobsbotschaft aus deutscher Sicht. Sebastian Bühler, der einzige deutsche Werksfahrer, der eine Hero pilotiert, ist nach einem Sturz bei Kilometer 68 nicht mehr mit dabei. Er fasste selbst auf Englisch im offiziellen Video von Hero zusammen, er sei in einer Anbremszone an einem Stein hängen geblieben und deswegen vorne über den Lenker katapultiert worden. Und dabei hätte er sich ein Schlüsselbein wieder gebrochen. Er hatte sich ja bereits bei der Rallye Marokko einen doppelten Schlüsselbeinbruch, also an beiden Seiten einen zugezogen. Einer, nämlich der auf der linken Seite, ist jetzt wieder aufgebrochen und deswegen taucht Bastian Bühler zwar im Laufe des Tages wieder im Biwak auf, allerdings nur mit einem Schlaufen- und Schulterstreckverband. Für ihn ist die Rallye damit schon vorzeitig beendet.
Unfortunately, I had a crash in the kilometer near kilometer 70 in the braking zone. I hit a big rock and went over the bars. The crash was not so big, but I feel directly the pain in the collarbone, and yeah, unfortunately it's broken and I cannot continue. But yeah, I wish best of luck to my teammates and that they have a good Dakar.
Der Sieg bei den Balkan geht an Daniel Sanders auf der KTM, obwohl der Australier im Staub des windstillen Morgens zunächst Mühe gehabt hat, seine Kontrahenten zu überholen. Sanders gewinnt vor Ricky Brabec und Ross Branch und ist damit auch der Gesamtführende bei den Bikes. Und Privatfahrer Justin Gerlach, der mit dem Pitwalk-Logo auf der Brust und auf der Maschine.
Erledigt, die Etappe ist durch. Ich bin sehr zufrieden mit dem heutigen Tag. Es lief sehr gut. Ich bin ohne Sturz durchgekommen, sehr erfolgreich. Es hat riesen Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber es war eben auch doch recht anspruchsvoll. Dafür, dass es von David Castera angekündigt wurde als schneller Tag. Hat sich denn doch gezogen. 7,5 Stunden war ich auf dem Motorrad. Man sieht daran, dass die Profis eben auch ein bisschen länger gebraucht haben, dass es dann doch recht anspruchsvoll war. Danny Sanders hat die erwartete Zeit auch um 1 Stunde als Stage-Winner überschritten. Das heißt, es war doch ein bisschen schwieriger als geplant. Deswegen bin ich erstmal zufrieden damit. Ich bin sauber durchgekommen und habe keine Fehler gemacht. Kleine Navigationsfehler, die ich aber gleich ausmerzen konnte. Das heißt, auch da, wo ich viele Fahrer eigentlich überholen konnte, die dann teilweise aber schnell wieder an mir vorbeigeheizt sind, ab einer gewissen Distanz. Viele haben auch den Fehler gemacht, zu schnell zu sein. Es gab einige Stürze, unter anderem auch von meinem Teamkollegen. Bei Kilometer 200 habe ich ihn getroffen. Da lag sein Motorrad auf der Strecke falsch herum. Also mit der Lampenmaske quasi in Richtung mir als entgegenkommenden Fahrer. Ich habe ihm aufgeholfen, habe das Motorrad aufgehoben. Er war in starken Schmerzen, hat sich dann, nachdem ich ungefähr 10 Minuten bei ihm war, aber trotzdem entschlossen weiterzufahren. Großen Respekt, er hat auf einer Schmerzmittel genommen, hat es dann auch ins Etappenziel geschafft. Also jetzt gerade bei den Medics, also mal schauen, was dabei rauskommt. Ich drücke die Daumen, dass es natürlich weitergeht. Es sah aber aus meiner persönlichen Sicht nicht so gut aus. Es gibt auch ein paar andere Ausfälle. Ich hoffe, allen geht's gut. Aber für mich geht es jetzt weiter. Morgen steht die Krone Stage an. Morgen und übermorgen knapp 950 Kilometer. Das erste Wüstencamp ist bei Kilometer 480. Das heißt, morgen wird noch ein längerer Tag. Mal schauen, was das Gelände mit sich bringt. Ich werde es ein bisschen langsamer angehen lassen, glaube ich. Ich habe heute die ersten 100 Kilometer ein bisschen zu viel Gas gegeben, hatte ein kleines Loch, habe mich dann zwar wieder erholt, aber versuche einfach noch mal ein bisschen konstanter zu werden. Ansonsten bin ich zufrieden. Ich kann lächeln, es war wirklich ein traumhafter Tag eigentlich fürs Fahren. Nur zum Schluss hin hat dann die Luft ein bisschen gefehlt. Da war ich dann froh, das Etappenziel irgendwann erreicht zu haben und das heile. Es gab, wie gesagt, viele Stürze. Ich habe ein paar Helikopter gesehen. Das ist natürlich unschön. Deswegen versuche ich morgen einfach dran zu bleiben, meinen Rhythmus zu finden und die Krono Stage gut zu überstehen. Ich freue mich auf den Abend am Lagerfeuer mit Zelt in der Wüste ohne Internet. Das heißt, die Rückmeldung, wie es denn lief, gibt es erst den Tag drauf. Und ja. Also ich freue mich über die positiven Nachrichten nach der ersten Etappe. Vielen Dank auch für den Support und fürs Verfolgen. Das bedeutet mir viel und ich versuche alle Nachrichten zu lesen und auch zu beantworten. Also bleibt dran, verfolgt weiter und ich freue mich über den Support. Schreibt mir gerne eine Nachricht im Zweifel. Dann wünsche ich viel Erfolg und weiterhin gutes Zusehen und macht's gut.
Morgen geht's dann also hinein in diesen Mega-Monster-Marathon. 48 Stunden am Stück nur in der Wüste. Der Service-LKW, beispielsweise auch jener von Matthias Behringer, bleibt in Bisha. Er ist heute erst in aller Ruhe ausgestattet worden von Matthias Behringer gemeinsam mit Lisa Buja, der Teammanagerin von PS Laser Racing. Morgen sind sie dann alle auf sich alleine gestellt und es wird wieder eine Rallye Dakar von altem Schrot und Korn werden. Es kommt aufs Improvisieren drauf an, aufs Navigieren und aufs taktisch richtige Fahren.
So, Daniel macht sich ja ganz gut. Die Mechaniker haben ein bisschen gepennt. Wir haben die Sticker auf dem LKW geklebt, Matthias und ich. Und jetzt gehen wir Mittagessen. 2 Uhr.
Wir hören und sehen uns dann morgen wieder mit der Zusammenfassung von Teil 1. Dieses Monster-Mega-Marathons, 48 Stunden allein in der Wüste. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei gewesen seid bei Daily Dakar, dem Pitcast und Videoformat von Pitwalk, eurer Lieblingszeitschrift. Bis morgen, danke fürs Reinschauen, euer Norbert Okenga.